NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Ulrich Kühn, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Denn mein Gast ist Heribert Prantl und unser Thema ist Frieden mitten in diesen Kriegszeiten. Heribert Prantl ist Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, deren innenpolitische Redaktion und Meinungsressort er ein Vierteljahrhundert lang geleitet hat. Er war Mitglied der Chefredaktion, ist mit den renommiertesten Journalistenpreisen ausgezeichnet worden und er kann als promovierter Jurist, der Richter und Staatsanwalt war, in Sachen Frieden eine wichtige Kronzeugin aufrufen, die vielleicht zu selten gehört wird. Welche, das verrate ich später. Erstmal hallo, Herr Prantl, freue mich sehr, dass wir sprechen können.
Ich freue mich auch sehr.
Wir reden über Frieden, weil die Kriegsanlässe danach rufen und weil Sie ein Buch drüber geschrieben haben, das gerade bei Heine erschienen ist, Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen, so heißt's. Und da sind dann gleich beide präsent, der hochgebildete, sprachsensible, meinungsstarke Journalist und eben der scharfsinnige Jurist. Es geht schon los mit dem Wort von der Zeitenwende, die wir seit gut 2 Jahren erleben. Wenn denn stimmt, was Olaf Scholz damals in seiner gefeierten Rede kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs so diskursprägend platziert hat. Sie halten dieses Wort, diesen Begriff Zeitenwende für gänzlich unangemessen, wenn ich es richtig verstehe. Warum?
Ja, es gab keine Zeitenwende und es gibt sie nicht. Ich verstehe, dass der Kanzler dieses Wort gebraucht hat. Es ist der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben, dem Entsetzen darüber Ausdruck zu geben. Es ist das Schlüsselwort für die Rückkehr der Politik ins Militärische. Und ich denke mir, wenn ich die Geschichte betrachte, es gab und es gibt nur Gezeiten, es gab und gibt nur die ewige Ebbe und Flut von Gewalt und Terror. Und eine solche Flut von Gewalt und Terror erleben wir gerade wieder. Es ist keine Zeitenwende, es ist eine neue Flut von Gewalt. Und es gibt die Abbrüche und die Umbrüche, die diese Gezeiten in der politischen und wirtschaftlichen Geologie hinterlassen. Und ich denke mir, deswegen bin ich da so allergisch auf den Begriff, die einzige Zeitenwende, die den Namen verdienen würde, wäre der Augenblick, in dem die Gezeiten ein Ende hätten. Und wir haben ja gerade den 300. Geburtstag des großen Friedensphilosophen Immanuel Kant begangen, gefeiert. Er wünscht sich eine Zeitenwende in seiner großen Schrift zum ewigen Frieden aus dem Jahr 1795 und legt da dar, wie man zu einer solchen wirklichen Zeitenwende zum großen Frieden kommt. Ich denke, die Art und Weise, wie der Kanzler hier nach einem großen Wort schnappt, ist ja ein bisschen der Versuch, Aufmerksamkeit und Zustimmung für eine Politik der Aufrüstung zu gewinnen.
So wie Sie Einspruch erheben gegen dieses Schnappen nach dem zustimmungsfähigen Wort, so ist Ihr Buch insgesamt ein antizyklisches, eine kräftige Wortmeldung gegen den Strom, ein Plädoyer für die Berechtigung pazifistischer Haltungen, Plädoyer gegen die Eigenlogik des sich stark Rüstens, ein entschiedenes Plädoyer gegen das Werben für eine neue Kriegstüchtigkeit der Gesellschaft, da ist schon das nächste Reizwort, denn insbesondere dieser Begriff Kriegstüchtigkeit vom Verteidigungsminister Boris Pistorius aufgebracht, provoziert ebenfalls Ihre Widerrede. Aber beschreibt er denn nicht doch eine notwendige Erweiterung des mentalen Horizonts in einem historischen Moment, in dem nicht mehr nur die theoretische Wirklichkeit von Krieg antizipiert werden muss, sondern eigentlich eine eindeutige und evidente Bereitschaft, Angriffskriege zu praktizieren, in Europa Realität ist?
Nun ja, ich habe ja nichts gegen das Wort tüchtig und ich habe auch nichts gegen das Wort Verteidigung. Ich habe etwas gegen das Wort kriegstüchtig, gegen diese Verbindung. Ein Verteidigungsminister ist nicht dann ein tüchtiger Minister und er wehrt sich ja auch mit Recht gegen das Wort, dass man ihn als Kriegsminister bezeichnet. Da reagiert er ganz allergisch, weil er weiß, er ist Verteidigungsminister und das muss er sein nach dem Grundgesetz, weil das Grundgesetz den Frieden will, weil in der Präambel der Satz steht, dass wir dem Frieden dienen sollen. Ich denke, Tüchtigkeit ist kein Wort, das man mit Krieg verbinden darf. Bei einem Sturm in den Zeiten. Ein Verteidigungsminister ist nicht dann ein tüchtiger Verteidigungsminister, wenn und weil er möglichst markant das Wort Krieg wagt. Ein Verteidigungsminister muss nicht den Krieg wagen, sondern den Frieden und er muss alles dafür tun, ihn zu erhalten. Dazu gehören natürlich, ich bin ja kein Spinner und kein Wolkenkuckucksheimer, dazu gehören natürlich militärische Mittel. Er muss daher dafür sorgen, dass die Verteidigungskraft ausreichend groß ist. Und trotzdem sollte Pistorius nicht für Kriegstüchtigkeit, sondern für Friedenstüchtigkeit werben. So wie er es getan hat, und da habe ich ihn kennengelernt, als Oberbürgermeister der Friedensstadt Osnabrück, der Stadt, in der Erich Maria Remarque der Autor von Im Westen nichts Neues geboren ist. Damals war er Vorsitzender der Jury, die den Erich-Maria Remarque-Preis verliehen hat. Ich war Mitglied der Jury, er hat mich in diese Jury berufen. Da haben wir viel miteinander über Krieg und Frieden diskutiert. Und ich erinnere mich gut daran, wie er als Oberbürgermeister in Osnabrück, es war, glaube ich, im Jahr 2008, am Antikriegstag eine große Rede hielt, in der er sagte, Kriege sind schrecklich, gnadenlos und grausam. Sie können weder heilig noch gerecht sein. Und diese Rede beendete er damals mit einem Satz von Erich Maria Remarque. Man muss an die Zukunft glauben, an eine bessere Zukunft. Die Welt will Frieden. Das Zitat geht so weiter. Sie will Frieden trotz gewisser Politiker.
Sie haben eben die Kronzeugin ins Spiel gebracht, von der ich eingangs kurz gesprochen habe, Heribert Prantl, nämlich das Grundgesetz, das Sie im Buch ein Manifest des Friedens nennen. Und Sie lenken die Aufmerksamkeit auf ein in diesem Grundgesetz formuliertes Gebot, das in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle spielt, das Friedensgebot. Und es ist grundgelegt schon in der von Ihnen eben kurz anzitierten Präambel, wo es heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, das war das, worauf Sie eben angespielt haben, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Wird dann in weiteren Artikeln andeutend ausgefaltet. Sie finden aber, dieses Gebot sei sträflich unterbelichtet. Woran fehlt's?
Nun ja, wenn ich die anderen Gebote und Prinzipien des Grundgesetzes anschaue, das Rechtsstaatsgebot, das Sozialstaatsgebot, das alles ist exemplifiziert worden, es ist entfaltet worden, es ist ausgedeutet worden. Die großen juristischen Kommentare sind voller Interpretationen und verschiedener Auslegungsmöglichkeiten. Beim Friedensgebot herrscht das große Schweigen. Das Friedensgebot hängt, um jetzt ein Bild zu gebrauchen, das Friedensgebot hängt wie eine Glocke im Glockenturm der Verfassung, aber sie wird schon lange nicht mehr geläutet. Zuletzt vielleicht großes Geläute mit dieser Friedensglocke zu Zeiten des Bundeskanzlers Willy Brandt. Aber im Jahr 48, 49, wenn ich in die Protokolle des Parlamentarischen Rates schaue, wenn ich in die Protokolle von Herrn Chiemsee, auf der das Grundgesetz, auf der Konferenz in Herrn Chiemsee, das Grundgesetz grundgelegt worden ist, wenn ich da reinschaue, dann hat man sich das Friedensgebot und diese Glocke ganz anders vorgestellt. Das Friedensgebot sollte den politischen Alltag, sollte die Regierungsarbeit bestimmen und begleiten. Und daraus ist nichts geworden. Es ist heute so, die Glocke hängt zwar noch da, aber sie ist eigentlich eher Dekoration. Und wenn ich unsere derzeitigen Debatten so anschaue, dann kann es einem schon passieren, wenn man auf das Friedensgebot verweist, dass man als Lobbyist des Feindes, als Putin-Versteher oder gar, um ein blödes altes Wort zu gebrauchen, das wirklich gebraucht wird, als Lumpenpazifist beschimpft wird. Das ist ein Wort, wo ich mir denke, wer das sagt, hat ja keine Ahnung von Geschichte, wer dieses Wort gebraucht hat, ehedem. Es ist bitter, wie geschichtslos die momentane Debatte verläuft. Und ich bin nicht ein Pazifist in dem Sinne, dass ich sage, man darf keine Waffen in die Ukraine liefern, man muss die Ukraine sich selbst überlassen. Gewiss nicht. Ich bin ein Freund und ein Verteidiger der Nothilfe, die ist geboten. Aber man muss darüber diskutieren dürfen, mit welchen Waffen man hilft. Und man muss auch eine Position vertreten dürfen, die sagt, wir wollen uns da überhaupt nicht einmischen, weil das Eskalationsrisiko zu groß ist.
Haben Sie denn den Eindruck, dass schon eine Position wie die Ihre kaum noch vertreten werden darf? Ich nehme dieses Verb von Ihnen auf. Sie haben zweimal das Verb dürfen eben verwendet, sodass es Mut und Überwindung kostet, so ein Buch zu schreiben und sich damit in die Öffentlichkeit zu wagen. Wäre das schon die Diskursbeschreibung, die Sie im Moment für geboten hielten?
Nein. Und Mut und Überwindung, jedenfalls einem Kommentator, darf so etwas überhaupt nicht kosten. Ich sage gern zu meinen Studenten, wenn ich Kommentar unterrichte, Leute, wenn ihr gegen den Strom schwimmt, könnt ihr nicht erwarten, dass der Strom wegen euch die Richtung ändert. Ich sehe eigentlich zu wenig Kommentatoren derzeit in Deutschland, die gegen den militärischen oder, ich sag's noch krasser, die gegen den militaristischen und bellizistischen Mainstream schwimmen. Ich verteidige und verfechte und betone deswegen das Friedensgebot des Grundgesetzes. Natürlich ist es so, dass im Grundgesetz des Jahres 1949 steht noch überhaupt nichts von der Bundeswehr, von Militär. Das Ganze ist in einer großen Debatte Mitte der 50er Jahre ins Grundgesetz geschrieben worden, in der sogenannten Wehrverfassung. Aber auch in der Mitte der 50er Jahre erfolgten Aufstellung der Bundeswehr, der Etablierung der Wehrverfassung, steht nichts drin von den Auslandseinsätzen, von all den militärischen Engagements, die uns jetzt seit ein paar Jahrzehnten begleiten. Und ich denke, wenn wir jetzt vom 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes reden, eigentlich wäre veranlasst, eine wirkliche Aktualisierung dieses Grundgesetzes. Das Grundgesetz muss Antwort geben auf die grundlegenden Existenzfragen von Krieg und Frieden. Wann ich wie und wo eingreifen darf, was Verteidigung ist. Ist Verteidigung, um jetzt nicht an die Ukraine zu denken, sondern an seinerzeit Afghanistan, ist es wirklich so, dass die Bundesrepublik am Hindukusch verteidigt werden musste? Heute werden das nicht mehr viele für richtig halten. Damals war große Einigkeit da. Und es ist im Grundgesetz nicht beschrieben. Hm. Diese Dinge sind nicht geklärt. Die Bundeswehr schaut in den Spiegel und sieht sich in diesem Spiegel des Grundgesetzes nicht.
Sie haben gesagt, die Glocke des Friedens, die Glocke des Friedensgebots sei vielleicht von Willy Brandt zuletzt geschlagen worden. Sie haben auch gesagt, Sie seien gar nicht grundsätzlich gegen Waffenlieferungen. Und deswegen würde mich Ihre Haltung interessieren dazu, dass es ja immerhin, und das mag Ausdruck dann doch eines Verantwortungs- und oder Defizitsempfindens sein, eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags gibt zur Vereinbarkeit der Unterstützung der Ukraine mit der Präambel des Grundgesetzes. Die Argumentation, ganz grob jetzt und laienhaft von mir zusammengefasst, mit dem Friedensgebot ist eine aktive Friedensförderung gemeint, dem Frieden dienen, so wird das da interpretiert. Also müssen Waffenlieferungen und Ausbildung ukrainischer Soldaten eben danach beurteilt werden, ob sie dem Frieden dienen. Und das Ergebnis, ja, dem ist so, denn der russische Angriffskrieg ist ein evidenter Bruch des Völkerrechts und Waffenlieferungen und Ausbildung ukrainischer Soldaten geschehen mit der langfristigen Absicht, den Frieden auf dem Gebiet der Ukraine wiederherzustellen. Deshalb verstoße beides nicht gegen die Präambel des Grundgesetzes. Können Sie soweit mitgehen?
Ich kann soweit mitgehen, wobei man natürlich durchaus Diskussion erforderlich ist darüber, welche Waffen in welcher Zahl geliefert werden sollen, ob Waffen geliefert werden dürfen, die Angriffswaffen sind, die tatsächlich gebraucht werden können, um den Krieg offensiv nach Russland hineinzutragen. Und da glaube ich ganz definitiv nein. Und sollte der wissenschaftliche Dienst so etwas behaupten wollen, dann sage ich, er hat Unrecht und er verstößt selber gegen das Friedensgebot. Natürlich, und da stimme ich diesem wissenschaftlichen Dienst ausdrücklich zu, natürlich darf Nothilfe geleistet werden. Und was geleistet wird mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, ist Nothilfe. Aber man muss die Grenze sorgfältig austarieren und beachten. Es ist nicht alles erlaubt. Und wenn in Talkshows gelegentlich von wild gewordenen Verteidigungs- oder Kriegspolitikern Waffeneinsatz und Angriffe in Russland gefordert werden, dann denke ich mir, die wissen nicht, was sie sagen.
Sie beklagen ein Defizit, Herbert Prantl. Es gab nämlich einmal, und Ältere erinnern sich, eine sehr aktive Friedensbewegung in Deutschland. Anfang der 80er Jahre trieb die Nachrüstungsdebatte Hunderttausende auf die Straßen. Es gab große Empörung über die Abschreckungslogik des atomaren Overkills. Und heute ist von so einer Friedensbewegung wenig zu sehen. Viele sagen dann, weil der illusionäre Gehalt der pazifistischen Forderungen sichtbar geworden sei, also quasi aus Einsicht. Andere beklagen eine gewisse Gedankenträgheit. Man könne sich gar nicht mehr vorstellen, dass die Bedrohung durch den finalen Atomkrieg inzwischen wieder real ist. Und für Sie, Herr Prantl, für Sie ist dieses Bild, das die Friedensbewegung so gerne gebraucht hat, Schwerter zu Pflugscharen, keineswegs veraltet, sondern alt, 2500 Jahre alt und nach wie vor aktuell. Warum soll jetzt gelingen, was seit 2500 Jahrtausenden nicht gelungen ist, nämlich ein Zeitalter des ewigen Friedens zu bringen?
Vielleicht fangen wir nicht gleich mit dem ewigen Frieden an, aber mit der Abrüstung. Es ist doch nicht so, lieber Herr Kühn, dass es nicht gelungen ist bisher. Wir hatten Mein Gott, wenn jetzt die Aufrüstung gepriesen wird. Wir haben gerade in diesen Tagen die neuen Zahlen des Stockholmer Friedensinstituts bekommen über den Stand der Militärausgaben weltweit. Da fällt einem doch der Griffel aus der Hand. Da klappt man den Computer zu und möchte verzweifeln. Wir haben weltweite Militärausgaben, die noch nie so hoch waren. 2.400 Milliarden Ausgaben für Militär. Es steigt exponentiell von Jahr 2022 auf 2023 um 200 Milliarden, im Jahr davor um 130 Milliarden. Ich frage mich, wo soll denn das hinführen? Wir haben das x-fache Potenzial, um diesen Globus zu vernichten. Und da reden wir davon, dass weitere Aufrüstung notwendig sein soll. Wir hatten immerhin, und das wollte ich jetzt ansprechen, da hatte vielleicht die Friedensbewegung durchaus einen gewissen Anteil. Vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2001 wirklich Abrüstung. Die nuklearen Potenziale, die Atomarsenale sind auf ein Sechstel geschrumpft. Die Kriege haben sich halbiert. Es war durchaus eine Entwicklung, die erfolgreich war. Dann setzt die große Gegenbewegung ein und jetzt haben wir etwas, das lässt einem wirklich völlig sprachlos und mit Entsetzen dastehen. Wir bräuchten das Geld, das wir für die Waffen ausgeben, für ganz andere Dinge. Wir bräuchten eigentlich jeden Dollar, um die Klimawende, wie sie beschönigend genannt wird, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Stattdessen stecken wir ungeheure Summen weltweit in diese sinnlose, gefährliche Aufrüstung. Und wir reden auch, wenn es um Krieg und Frieden in der Ukraine geht, viel zu viel von Aufrüstung und weiterer Aufrüstung, die angeblich den Frieden sichert. Mhm. Es gibt den schönen Satz, den Sie gerne zitieren, dass man nie mit einer einzigen Meinung zufrieden sein soll. Und das ist ja auch in der Diskussion um Krieg und Frieden so. Es gibt zwei Grundlinien bei der Argumentation. Die eine Grundlinie orientiert sich an der Verteidigung der Freiheit und an der Durchsetzung des Völkerrechts. Dem stehe ich durchaus nahe. Ich bin ein großer Anhänger des Völkerrechts. Die andere Argumentationslinie orientiert sich an dem Preis für die Verteidigung der Freiheit. Und der Preis wird in Menschenleben gezahlt und in der Gefahr einer atomaren Eskalation des Krieges hin zum Dritten Weltkrieg. Und beide Positionen sind berechtigt. Beide darf man mit Werf vertreten. Aber was mich ungeheuer stört, dass in der öffentlichen Diskussion das eine Meinungslager immer wieder so tut, als sei die andere Position Schande und Verrat. Und die Argumente werden im hohen Ton der absoluten Moral vorgetragen. Und ich denke, dass beide Grundpositionen ihr Recht haben. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass sie im Konflikt miteinander stehen. Und ich glaube und ich bin überzeugt, wenn ich die unendlich vielen Talkshows sehe zum Thema, bei denen die militärischen Stimmen dominieren, wir kommen mit dem fundamentalistischen und dem dogmatischen Schlagabtausch nicht weiter. Der Gesinnungsethiker kommt nicht ohne Verantwortung aus und der angebliche Verantwortungsethiker kommt nicht ohne die Gesinnung aus, die ihn trägt. Wir sollten wieder lernen, befriedender miteinander zu reden und im Hinterkopf zu behalten, dass vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass der andere Recht haben könnte.
Das mag in der Tat mal besser gewesen sein und das ist beklagenswert, dass es so ist, wie es nun ist. Sie schreiben, eine wertegeleitete Außenpolitik sei ja schon gut, wenn sie von Werten, aber schlecht, wenn sie stattdessen von statischem und besserwisserischem Moralismus geleitet wird. Steht kein Name in dem Satz. Gemeint ist aber aus meiner Sicht recht deutlich, beispielsweise Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, führt zu der Überlegung, dass es ja mal eine Partei gab, die sich wesentlich aus der Friedensbewegung speiste und einen wesentlichen Gründungsimpuls sogar daraus bezog. Und jetzt gibt es diese Partei immer noch und macht eine ganz andere Politik. Wann und warum haben die Grünen nach ihrer Interpretation, glaube ich, ist das so, ihren Friedenskompass verloren?
Das beginnt mit dem Außenminister Joschka Fischer. Es beginnt mit dem Parteitag in Bielefeld. Sie erinnern sich, es war 1999 im Dezember der Parteitag, an dem ein Farbbeutel geflogen ist, auf das Ohr von Joschka Fischer geklatscht ist. Damals hat die Friedensposition, ist bei der Abstimmung knapp unterlegen und von da an beginnt eine wirklich bellizistische Entwicklung bei den Grünen. Wir wissen heute, der Krieg, der damals geführt wurde in Jugoslawien, war kein Krieg, der völkerrechtlich sauber war. Es war ein Krieg der NATO ohne Zustimmung der Vereinten Nationen. Man kann viel über Für und Wider reden, aber damals begann die Entwicklung der Grünen Partei vom Lager der Tauben. Die weiße Taube war das große Friedenssymbol, die weißen Tauben. Ich schreibe in meinem Buch, mich orientierend an dem berühmten Lied, die weißen Tauben sind müde. Die weißen Tauben in der Grünen Partei sind nicht mehr nur müde, die sind tot. Und die Grüne Partei hat sich in eine Feignerei verwandelt. Es ist für mich eine bittere Entwicklung. Es ist auch eine Entwicklung, die der Politik in diesem Lande nicht gut tut. Ich bin, um das mal ganz deutlich zu sagen, ich halte mich selber nicht für einen Pazifisten in dem Sinne, dass ich sage, keine Waffenlieferung oder, um es mit der biblischen Sprache zu sagen, man muss auch die andere Wange noch hinhalten. Wenn einem die linke geschlagen wird, dann muss man auch die rechte hinhalten. Für mich ist Pazifismus was anderes. Für mich ist Pazifismus das, was Kant in der schon zitierten Friedensschrift vertritt. Er sagt, der Frieden kommt nicht einfach. Man muss den Frieden machen. Und wie man ihn macht, das ist die große Frage. Und ich bin ein wirklich in all dem, was ich momentan schreiben kann, ein Werber für Diplomatie, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es so weitergehen kann, dass das große Töten an der Front in der Ukraine weitergeht. Das kann doch nicht noch Jahre so weitergehen. Wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Waffenstillstandsverhandlungen, wir brauchen Friedensverhandlungen. Und ich wundere mich über die fast Lust, mit der in den Talkshows im Fernsehen von den Waffen geredet wird. Die Leute, die früher Kriegsdienstverweigerer waren, reden mit leuchtenden Augen von Waffeneinsätzen. Und ich habe dann die Bilder vor Augen, die wir alle aus Filmen wie Im Westen nichts Neues kennen, der Film, der viele Oscars gekriegt hat. Da erleben wir, wie elend das Sterben ist. Im Ersten Weltkrieg sind die Leute am Giftgas verreckt in den Schützengräben von Verdun. Das Sterben heute in der Ukraine ist auch kein besseres Sterben, weil es mit Hightech-Waffen vor sich geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, diese Theoretiker der militärischen Aufrüstung haben kein Bild vom Sterben vor sich. Deswegen brauchen wir die diplomatischen Bemühungen, weil für mich wirklich es eine ungeheuerliche Vorstellung ist, dass dieses Töten, dieses Verrecken von Tausenden von Menschen noch jahrelang so weitergeht.
Ich würde gerne gegen Ende unseres Gesprächs einen Bogen schlagen, Heribert Prantl, und zwar anknüpfend an diese schrecklichen Bilder, die Sie gerade evoziert haben, des Sterbens, des Verreckens im Krieg. Häufig sind es junge Menschen, die dorthin geschickt werden. Und es gab im Oktober 1930, das zitieren Sie, ein Manifest gegen die Wehrpflicht und die militärische Ausbildung der Jugend, unterzeichnet von den Geistesgrößen der Zeit, Albert Einstein, Bertrand Russell, Selma Lagerlöf, Thomas Mann, Sigmund Freud, Stefan Zweig und andere. Und wir haben über Pazifismus gesprochen und über seine Abwesenheit und dieses nun miteinander zu verbinden, das Denken an die jungen Menschen, das versuchen Sie am Ende Ihres Buchs, wo Sie die Vision einer Friedenserziehung entwerfen, wozu Sprachenlernen gehöre, wozu gemeinsames Musizieren gehöre, wozu es gehöre, dass Schülerinnen und Schüler als Streitschlichter und Mediatoren eingesetzt werden, wozu es gehöre, Heldenbilder zu hinterfragen und über Zivilcourage zu diskutieren. Und man möchte jeden Satz unterstreichen und bejahen und wird eben zugleich die schreckliche Stimme nicht los, die einem da zuflüstern will, das ist alles richtig und gut und wäre so wichtig. Was aber, wenn dann einer die Macht hat und die Waffen und sich darum nicht schert und sagt, geschossen und angegriffen wird doch. Wie denkt man das hinein in eine solche Friedenserziehung?
Sie haben ja recht. Und Friedenserziehung heißt für mich nicht zu leugnen, dass es Gefahren gibt, dass man sich gegen Kriegsverbrecher wie Putin wehren muss. Pazifismus ist nicht Fatalismus und nicht Blauäugigkeit. Es geht mir um Friedenserziehung und es gibt ganz wunderbare Beispiele. Manche Schulen haben schon im vergangenen Jahr ein Stück von Ernst Toller aufgeführt, das ein ganz wunderbares Stück ist, gerade für Schulaufführungen. Da sitzen Napoleon und der heilige Franz von Assisi auf der Wolke im Olymp und langweilen sich und diskutieren dann darüber, ob der Frieden ein natürlicher Zustand ist oder ob der Krieg der natürliche Zustand ist. Und dann wetten die beiden. Sie machen eine Art Kriegs- oder Friedenswette. Napoleon sagt zum Franz von Assisi, such dir die friedlichste Stadt der Welt. Du darfst sie auswählen. Und ich wette mit dir, dass ich es binnen 24 Stunden hinkriege, aus der Friedensbegeisterung Kriegsbegeisterung zu machen. Und das gelingt ihm tatsächlich. Und das ganze Stück handelt davon, wie man aus der Scheiße dann wieder rauskommt. Und man kommt nur hinaus, indem man nicht den Frieden für ein Geschwätz hält, sondern wenn tatsächlich mit Werf darüber nachgedacht wird, wie Friedenserziehung ausschaut. Und dafür möchte ich gern werben. Werben auch bei der Religion. Ich habe nicht ohne Grund ein ganzes Kapitel der Frage Gewalt und Gebet gewidmet. Glaube und Religion müssen ja eine friedensstiftende Kraft haben. Aber wir kennen alle, ich nenne den Patriarchen Kyrill, der plötzlich vom Heiligen Krieg spricht. Wir kennen die Radikalisierung der Hamas und des Islam. Und wir kennen die Rabbiner, die Ultrarechten, die vom gelobten Land reden, das sie jetzt wieder besetzen müssen. Religion, und das ist mir ganz wichtig, Religion muss eine friedensstiftende Kraft sein. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie John Lennon gesungen hat, Imagine there's no heaven, it's easy if you try, dass man sich nur die Religion wegdenken muss und dann wird alles gut, weil Religion im gut verstandenen Sinn ist eine Lehrmeisterin für den Frieden und das erhoffe ich mir.
Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. So heißt das Buch von Heribert Prantl, ist bei Heine erschienen, 230 Seiten Text, zur Lektüre empfohlen. Heribert Prantl, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Kollege.
Ich bin Ulrich Kühn. Ich wünsche einen schönen, einen friedlichen Tag.
NDR Kultur.